stellt und auch die Gnade bewahrt. Was auch ganz auffällig ist bei diesen Bibelstellen, das ist immer ein ganz großer Unterschied. Der Mann, der hier redet, der Daniel, der hat eine ungeheure Ehrfurcht vom lebendigen Gott. Und er sagt, du bist ein großer und schrecklicher Gott. Und man sieht hier auch die Dankbarkeit. Er ist dankbar, dass dieser große und schreckliche Gott trotzdem Gnade gibt und seinen Bund bewahrt. Man könnte ganz einfach sagen, in Neudeutsch, dass er seinen Vertrag mit uns nicht bricht. Schon mal ein ganz wichtiger Aspekt vom Bund. Der Bund hat mit der Treue Gottes zu tun. Dann die zweite Stelle, 5. Mose 7, Vers 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, welcher den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Geschlechter. Er vergilt aber auch einem jeden, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er versäumt nicht dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern bezahlt ihm ins Angesicht. Das sind einfach diese zwei großen Bedeutungen vom Bund. Man sieht hier, wie Gott durch das Bündnis auch, an der vorigen Stelle und der, seine Gnade und seine Treue dem Menschen zukommen lässt über diese Bündnisse. Wie er aber praktisch jedem Mensch, der seinen Bund nicht will, als Gegner betrachtet. Und dann kommt das Gericht Gottes über die Menschen, die Gott ablehnen. Das ist was, wo man heute einfach nicht mehr hört. Das ist heute verschwunden aus der Christenheit. Heute hat man Gott, der ist wie ein Automat. Man geht hin, wirft ein Geldstück ein, Gott macht, was wir wollen. Das ist nichts anderes wie die alte teuflische Lehre der Magie, dass man Gott zwingen kann. Aber der biblische Befund ist völlig anders. Der sagt immer, ein heiliger Gott, ein großer Gott, ein schrecklicher Gott. Und es gibt eine Ebene, wo Gott uns seine Gnade zukommen lässt über seinen Bund, über seine Bündnisse. Wenn aber ein Mensch diesen Vertrag Gottes missachtet, den nicht will, dann wartet ein schreckliches Gericht auf ihn. Das ist ganz verkürzt gesagt eigentlich das Vorgehen Gottes in Bezug auf Bund, wie das ganz praktisch ausgesehen hat. Das sieht man in Hosea 6, Vers 7. Und zwar, hier geht es um den Sündenfall. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, daselbst sind sie mir untreu geworden. Der erste Bundesbruch war praktisch bei Adam, als Gott ihm hier praktisch dieses Paradies anbot, aber eben mit der Bedingung, und zum Bund, zum Bündnis, zum Vertrag gehören immer Bedingungen. Und Adam hat diese Bedingungen radikal missachtet und die Folge war der Sündenfall. Ich denke, wichtig ist, dass man, wenn man diese Dinge sich näher ansieht, auf der einen Seite die Gnade Gottes, die bereit ist, dem Sünder und dem Menschen zu helfen, auf der anderen Seite die Heiligkeit Gottes, die absolutes Gericht fordert. Wenn man dann Johannes 1,17 liest, ich denke, dann versteht man es, wo es heißt, denn das Gesetz, das war auch ein Bündnis, wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es war Person, keine Sache. Und hier sieht man wieder die zwei Seiten eines Bundes. Ein Bund bedeutet immer ein Vertrag mit Gott. Entweder Gnade oder Gericht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man sieht, Gott ist einfach ein Gott der Bündnisse. Und das sagt ganz klar, der Mensch, der sein Bund, sein Vertrag akzeptiert und zu ihm kommt, dem öffnet Gott praktisch die Tür der Gnade. Da fließt dann die Fülle des Segens. Aber der Mensch, der seinen Bund nicht will, auf den wartet das Gericht. Das ist einfach ein Gedanke, den man ganz nüchtern sehen muss. Man stellt ja den lebendigen Gott manchmal so dar, als würde Gott den Menschen nachlaufen. Steht nirgends in der Bibel. Nirgends. Sondern die Bibel berichtet vom heiligen Gott, wo der Mensch froh sein kann, dass Gott in seiner Gnade seinen Sohn gab, dass es überhaupt eine Gelegenheit gibt, zurückzukehren. Aber in keinster Weise ein Gott, der praktischen Menschen nachläuft und dann noch froh ist, wenn sich einer bekehrt. So wird es oft dargestellt, wie Gott sich noch praktisch froh sein müsste, dass überhaupt jemand zum Glauben kommt. Da sieht man, wie verkehrt die Welt geworden ist, auch die fromme Welt. Und hier haben wir völlig andere Gedankensituation. Hier sagt die Bibel, ein heiliger, schrecklicher Gott. Und die einzige Gnade, oder die einzige Gnadetür, die Gott gegeben hat, ist sein Bund, sein Vertrag. Und wohl dir, wenn du ihn findest, wenn du diesen Bund annimmst, wenn du ihn nicht annimmst, wartet das Gericht auf dich. Das ist ein Gedanke, wo man einfach auch seinen Kopf neu sortieren muss, geistlich, wo man nicht mehr hier vermischen darf. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann aus einer charismatischen Klinik. Und nach einem Vortrag kam er zu mir und dann fragt er mich, was ist das Zentrum der Bibel? Und ich habe schon geahnt, was kommt. Und dann kam seine Aussage. Ich habe dann zu ihm gesagt, sagen Sie es mir. Da kommt die Aussage, der Mensch, und genau das ist nämlich die teuflische Verführung. Das Zentrum der Bibel ist nicht der Mensch, sondern der lebendige Gott. Und die Offenbarung des lebendigen Gottes in der Person seines Sohnes Jesus Christus und nicht der Mensch. Der Mensch ist letztendlich eine Nebensache. Je mehr der Mensch zur Hauptsache wird, je mehr hat der Teufel letztendlich die Finger im Spiel. Dann ist der Teufel am Werk, wenn der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Und wenn man die Bündnisse studiert, dann sieht man beim Bundesgott, bei diesem Gott, der die Bündnisse mit den Menschen gibt, da wird der Mensch praktisch aus der Mitte hinweggetan. Und da steht Gott mit seinem Bund, mit seinem Vertrag in der Mitte. Und das sehen wir, wenn man in die Tiefe geht. Was ganz wichtig ist, heilsgeschichtlich, von der biblischen Lehre her, Römer 9, Vers 4, ein Grundsatz. Welche Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Das ist schon mal ganz wichtig. Ursprünglich schließt Gott seine ganzen Verträge und vor allem seinen Bund mit dem auserwählten Volk Israel, siehe Abraham. Schon mal ganz wichtig, wie gesagt, ursprünglich gehört es Israel. Ihnen gehört die Kindschaft, ihnen gehört die Herrlichkeit, ihnen gehört das Gesetz. Wir wissen alle, Israel wollte es nicht und Gott schickt die Apostel zu den Heiden und die Heiden nehmen das an. Aber hier schon mal wichtig festzustellen, ursprünglich Israel. Und wenn man das in der Bibel nicht beachtet, wenn ihr Bibel studiert, dass der ganze alte Bund und auch die Bibel in den Evangelien, vor allem auch in der Apostelgeschichte, immer davon ausgeht, dass der Bundesgott sich seinem auserwählten Volk zugewandt hat und dass man hier unterscheiden muss zwischen Israel und den Heiden, dann werde ich, ob ich will oder nicht, falsche Lehren hervorbringen. Sondern hier kommt ein großes Geheimnis, Epheser 2 ab 11. Darum gedenke daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleische wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit außerhalb des Christus wart, entfremdet von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung und keine Hoffnung hattet und ohne Gott wart in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden oder nahegebracht worden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede. Und dann erklärt die Bibel voll bis zum Schluss von unserem Text, dass praktisch der Unterschied in Bezug auf die Errettung zwischen Israel und der Gemeinde aufgehoben wurde. Dass es nur noch einen Heilsweg gibt, nämlich Gottes Kind zu sein, gerettet zu werden durch das Blut des Lammes. Und das ist das große Geheimnis der Schrift, dass wir die Heide, die wir nie zum auserwählten Volk gehört haben, die wir keinen Vertrag hatten, kein Bündnis hatten, dass wir plötzlich durch das Neue Testament, durch die Erlösung in Jesu Blut, Anteil haben an dieser ganzen Verheißungsgüte Gottes, dass wir diese Schätze der Erlösung plötzlich bekommen, nämlich durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschah. Das ist der entscheidende Punkt. Die Heide haben plötzlich Anteil. Wenn man die Bibel liest, muss man das unterscheiden. Auch die Bündnisse, sonst gibt es durcheinander auch in die Köpfe. Epheser 3 beschreibt es nochmals, dass mir das Geheimnis durch Offenbarung kund geworden ist, wie ich zuvor in Kürze geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen könnt, welches in früheren Geschlechtern den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt heißt, vom Epheserbrief her circa 60 nach Christus, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sind, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Stärke. Und das war das große Geheimnis der Bibel, dass die Heide plötzlich auch gerettet werden, auch zu diesem Leib des Christus gehören, auch die Bündnisse Israels bekommen, dass sie hier praktisch an dem Anteil haben, was Gott ursprünglich für sein Volk gegeben hat. Allerdings gibt es hier Unterschiede. Was Gott nie zurückgezogen hat und nie den Heiden gegeben hat, das sind die irdischen Verheißungen. Das Neue Testament lehrt an keiner Stelle, dass die Gläubiger des neuen Bundes, wir Gläubige aus den Heiden, dass wir ein Land bekommen, ein irdisches Land. Und sie lehrt immer, wir haben eine Heimat im Himmel. Wir sind hier Fremdlinge. Die Bibel lehrt auch nirgends, dass ein Gläubiger hier reich oder gesund sein wird. Lehrt sie nirgends. Sondern das war im alten Bund vorbehalten. Im neuen Bund ist hier ein Wechsel geschehen. Das werden wir nachher sehen. Es ist einfach wichtig, solche Dinge zu sehen. Man kann die ganze Bibel nicht verstehen, wenn man die Bündnisse Gottes nicht versteht, weil die ganze Bibel redet von diesen Bündnissen, die Gott mit den Menschen schließt, diesen Verträgen. Ich arbeite auf der Bank. Die ganze Bank besteht im Prinzip aus Papier und Worten. Man glaubt, ihr denkt immer, sie besteht aus Geld. Die Wirklichkeit ist Papier. Der Großteil dieses Papiers ist bedruckt mit Verträgen. Alles Vertrag, wo du hinguckst. Die ganze Welt besteht im Großteil aus Verträgen, aus Papier. Und genauso ist die Bibel letztendlich der große Vertrag Gottes. Und wenn ich jetzt das nicht verstehe, was Gott hier geben wollte oder was Gott hier vertraglich mit mir vereinbart hat, wisst ihr, wenn ich einfach zu faul bin, die Bibel zu lesen als Gläubiger, sag's mal, wie es ist, wenn ich einfach zu faul bin, die Bibel zu studieren, wenn ich nicht bereit bin, die Bündnisse Gottes zu lesen, das Kleingedruckte auch zu lesen, das, was mir nicht so gefällt, dann werde ich, ob ich will oder nicht, werde ich mich Gott gegenüber falsch verhalten. Da gehe ich in die Irre, da passiert dann was. Dann werde ich abgedrängt werden. Und das ist ein großes Problem, dass man hier nüchtern sachlich beginnt zu sagen, also, was hat der lebendige Gott, dieser heilige, schreckliche Gott, vor dem der Mensch zu Recht zittert, was hat dieser heilige, lebendige Gott mir zu sagen von seinem Vertrag her, von seinem Bund? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass der Mensch hier, ich sage es mal, wirklich vom lebendigen Gott erschrickt und sagt, Herr, was hast du für einen Vertrag? Was gilt hier überhaupt? Was ganz wichtig ist, Johannes 1, 45, hier sagt die Bibel was ganz Einfaches. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Alle diese Verträge, die haben im tiefsten Grunde ein Zentrum und ein Ziel, und das ist der Herr Jesus Christus. Wisst ihr, die Bibel, auch der ganze alte Bund, das ist alles die Vorbereitung der Erlösung. Die hat nur ein großes Ziel, diesen großen Erlöser, unseren Herrn und Heiland, hervorzubringen. Und wenn wir jetzt beginnen, die Bibel falsch zu lesen, indem man einfach im alten Bund dann letztendlich die Lösung sucht, dann geht man in die Irre. Im alten Bund ist letztendlich die Zielsetzung Gottes, seine Grundsätze, seine Prinzipien, seine Bündnisse, beginnt im alten Bund. Ich muss die studieren, um zu verstehen, was Gott hier meint. Und erst wenn ich das verstehe, dann verstehe ich letztendlich den neuen Bund. Das ist jetzt was ganz Wichtiges. Der neue Bund ist der letzte Vertrag Gottes. In manchen Verträgen steht drin, wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, haben alle vorherigen Verträge ihre Gültigkeit verloren. Und in dem Moment, wie ein Mensch zum neuen Bund kommt, zu diesem neuen Vertrag Gottes, zu der Errettung, zu der Wiedergeburt, in dem er gerettet wird, in dem Moment hören die alttestamentlichen Bündnisse, vor allem das Bündnis des mosaischen Gesetzes für ihn auf. Christus ist das Ende des Gesetzes. In dem Moment beginnt der neue Bund. Und aus dem Grund ist es ganz wichtig, zuerst die alten Bündnisse zu verstehen, um dann zu sehen, was der neue Bund wirklich von Gott her uns zu sagen hat und was er uns bringt. Wichtig ist, wenn man 1. Korinther 10 liest, ich möchte das jetzt nicht tun, es ging zu weit, dann sieht man, wie das ganze Alte Testament geschrieben wurde, der alte Bund, um uns letztendlich zu Christus zu treiben. Der ganze Grund. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache und das darf man nie vergessen. Nur so versteht man die Bibel in der Tiefe. In Hebräer 10, Vers 1 heißt es, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst. Das heißt, diese alten Bündnisse, die waren wie ein Schatten, den ein Körper wirft, aber sie waren noch nicht der wirkliche Bund, sie waren nur die Vorschattung, der Vorläufer, das Vorstadium. Und Kolosser 2, Vers 17, da zeigt die Bibel dann ganz klar, wie es Gott gedacht hat. Ich lese ab Vers 16. So soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder eines Sabbats, welche Dinge doch nur ein Schatten derer sind, die kommen sollten, wovon aber Christus das Wesen hat. Hier steht wörtlich den Körper. Wir sagen, das ist das große Geheimnis. Jesus Christus ist der Körper, der wirkliche Vertrag Gottes, den Gott mit uns Menschen schließt, und der ganze alte Bund und die vorherigen Bündnisse sind nur Vorschattungen. Das ist wie ein Mensch, der seinen Schatten wirft. Aber wenn wir die Wahrheit, den wirklichen Christus, seine Erlösung verstehen möchten, müssen wir trotzdem die Vorschattung Gottes sehen, weil Gott hat sie uns nicht umsonst gegeben, sondern dass wir aufgrund der Vorschattung lernen, was praktisch im Neuen Bund dann wirklich wichtig ist. Und da beginnt es. Einer der wichtigsten Bünde, die Gott schließt, ist in 1. Mose 6, Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne, dein Weib und deiner Söhne Weiber mit dir. Und wir wissen alle, dass genau das passiert ist, was Gott hier letztendlich eigentlich tut. Er hat hier eine Rettung geschaffen, nämlich die Arche. Er hat in dieser Welt eine Rettung geschaffen, hat einen Bund dazu gegeben, einen Vertrag, und sagte ganz klar, jeder, der diesen Vertrag annimmt, der in die Arche hineingeht, wird gerettet. Jeder, der diesen Bund missachtet, wird schonungslos sterben. Das ist genau das, was im Neuen Bund wiederum passiert, was im Neuen Bund wiederum von entscheidender Bedeutung ist. Jesus Christus, sagt die Bibel ganz klar, ist der Retter dieser Welt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist genau der gleiche Vorgang. Was uns hier der alte Bund mit Noah zeigt, ist genau das, was schattenbildlich vorgeschaltet ist, was in Wirklichkeit geschah. Die neue Arche, die heißt Jesus Christus. Und jeder Mensch, der in die Arche hineingeht, in Christus hineinversetzt wird durch die Wiedergeburt, dieser Mensch ist genauso gerettet vor allen Gerichten Gottes, vor den ganzen Zornschalen Gerichten, vor allem, was Gott gibt. Auch ein Gericht für die Ewigkeit. Er ist so gerettet, wie die Leute in der Arche es waren. Sie waren vollständig sicher. Jeder Mensch außerhalb dieser Arche ist absolut verloren. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Der beste Mensch auf der Erde fährt in die Hölle. Nicht aus dem Grund, weil er gut oder schlecht war, sondern weil er ein Sünder ist. Das muss uns klar sein. Er ist tot in Sünden. Er kann noch so gut sein. Interessiert niemand. Er ist tot, weil Adam Leben zerstört hat. Und das ist der entscheidende Punkt bei diesem Bund. Der Vertrag Gottes lautet im Alten und im Neuen Testament gleich, nämlich, wer diesen Vertrag Gottes annimmt, zu seinen Bedingungen zu ihm kommt, der wird gerettet. Wer diesen Bund nicht will, der ist schonungslos verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist ganz wichtig, Gott hält sich an seine Verträge. Ich arbeite gerade auf der Bank und ich treffe immer mehr auf etwas, das früher nicht gab. Habe ich früher nicht gekannt. Es kommen immer mehr Leute und sagen, ich habe zwar einen Vertrag abgeschlossen, aber ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das ist kurios. Sag, Entschuldigung, mir hat hier einen Vertrag abgeschlossen, interessiert nicht, ich will nicht mehr. So ist der moderne Mensch. Aber Gott ist völlig anders. Gott hält sich an seine Verträge. Gott hält sich an seine Bündnisse. Und er wird die Millimeter genau erfüllen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er erwartet von uns Gläubigen, wenn wir den neuen Bund eingehen, wenn wir gerettet werden, wenn wir in die Arche hineingehen, dass wir genauso unseren Teil des Bundes erfüllen. Da gibt es ein Kleingeschriebenes für uns. Die Bibel nennt es Gehorsam. Wir werden nicht gerettet, wenn wir das Kleingedruckte halten, sondern wir bekommen die Erlösung geschenkt aus Gnade, aber hinterher erwartet Gott, dass wir Frucht bringen für ihn. Der nächste Punkt, das ist 1. Mose 17, Vers 8. Das war die Landesverheißung. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan zur ewigen Besitzung, und ich will Gott sein. Und hier kommt jetzt diese alte Verheißung, und zwar, Israel hatte die körperliche Verheißung. Israel bekommt ein wirkliches Land mit Bäumen, mit Flüssen, mit fruchtbaren Ebenen. Und der neutestamentliche Gläubige, er bekommt genauso ein Land. Nur ist das nicht mehr ein Land mit Bäumen und nicht mehr ein Land mit Flüssen, sondern ist das Land des Glaubens. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist plötzlich das Land des Glaubens. Wisst ihr, das ist genauso ein Land, wie Israel vor seinem geistigen Auge praktisch das gesehen hat. Wenn es auf die Berge ging, hat es in der Ferne dieses Land gesehen. Und jeder Gläubige kann das Land des Glaubens besichtigen, er darf nur seine Bibel aufschlagen. Das ist die Landkarte, wo die Bibel ganz genau zeigt, hier, so sieht dieses Land aus. Diese Güter gibt's, dort kannst du hingehen. Sobald der Gläubiger hier, genauso wie Israel das körperlich tat, geistlich beginnt, das Land des Glaubens einzunehmen, dann beginnt er aufzublühen, dann beginnt er letztendlich auch der Wille Gottes zu tun. Eine wichtige Stelle, Hebräer 11, Vers 9, sagt, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, als in einem Fremden. Genau das Gleiche muss der neutestamentliche Gläubige tun, wenn er die Bündnisse Gottes erfüllen will. Er muss im Glauben sich in diesem Lande zu Hause fühlen. Wisst ihr, Geschwister, ich fühle mich auch manchmal im Land des Glaubens nicht zu Hause. Wenn einmal ich in der Welt bin und ich bin ein bisschen lau, kennt ihr das, wenn man so ein bisschen lau wird, wenn man sich angepasst hat, das geht ja so unmerklich. Und plötzlich beginnt die Welt zu spotten. Wisst ihr, plötzlich wird das Land des Glaubens fremd. Oder wenn man einen Kompromiss macht, plötzlich wird das Land des Glaubens fremd, ist so fremd. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, in dem man sich in biblischem, kindlichem Glaube in diesem Lande wieder ansiedelt. Wisst ihr, wenn die Welt noch so strahlend um mich rum ist, dass ich mir immer wieder klar mache, du bist ein Fremdling hier auf Erden. Du dienst dem lebendigen Gott, diese Welt gehört dem Teufel. Gott hat dem Teufel diese Welt überlassen, bis zur Wiederkunft Jesu. So lange kann der Teufel hier sein Spiel treiben. Und das, was um dich rum ist, gehört zu diesem System des Teufels. Du bist ein Gotteskind, du gehörst zu einer anderen Welt. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Und aus dem Grund hast du Anfechtung, aus dem Grund hast du Druck, aus dem Grund hast du Schwierigkeiten in der Firma, aus dem Grund gibt es Ärger untereinander menschlich. Wenn du als Fremdling in Feindesgebiet bist und drum krachen die Fronte aufeinander, du bist hier in Feindesgebiet, du lebst im Land des Glaubens mit deinem Geist und deiner Seele, aber mit deinem Körper bist du mittendrin im Land, wo der Teufel das Sagen hat. Und das muss mir als Gläubige bewusst werden. Schau, das Drama der heutigen Christenheit, dass sie sein wollen wie diese Welt. Guck, Gott ist so gnädig, dass er immer wieder parallel zu seinen Verträgen Warnungen gibt. Das ist mir immer plastisch vor Augen, die Dina, die Schwester der Kinder Israels, sie machte einen Fehler, sie sah nach den Töchtern des Landes, sie wollte sein wie diese Welt. Es endet in der Katastrophe, so endet es immer. Wenn man sein will wie diese Welt. Und das ist für den Gläubigen ganz wichtig, dass er sich vollständig letztendlich bewusst ist, dass diese Rettung in Christus Jesus, diese Landesverheißung, dass die letztendlich gottgemäß gegeben wurde, um den Mensch zu bewahren, auch für die Ewigkeit. Was hier dazugehört, wenn man nochmal zurückgeht in 1. Mose 9, dieses Land des Glaubens, das uns Gott hier gibt, das können wir letztendlich nur erreichen, weil diese Erde noch steht. Und hier kommt ein weiterer Bund, nämlich der Bund, den Noah gemacht hat mit der Erde, den Gott gemacht hat mit Noah wegen der Erde. Vers 9 bis 17. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf Erden. Und zwar will ich meinen Bund mit euch dafür aufrichten, dass forthin nie mehr alles Fleisch von den Wassern der Sündflut ausgerottet werden und dass auch keine Sündflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Da gibt es das Zeichen des Regenbogens. Und genau das Gleiche sagt dann die Bibel in Hebräer 1, Vers 3. Sie sagt, Herr Jesus, der diese Erde erhält durch sein Wort. Wisst ihr, und der ganze Grund, dass diese Erde überhaupt bestehen kann, dass Gott in seiner Heiligkeit diese sündhafte, gotteslästerliche Erde nicht vernichtet, hat nur der Grund darin, dass Gott den Sohn sieht, dass er seinen Sohn Jesus Christus sieht und dass er durch sein Wort diese ganze Erde erhält. Das muss ein Mensch erst einmal bewusst werden. Im Prinzip hätte Gott schon lange diese Erde auflösen können und alle in die Hölle werfen. Gott hätte das Recht dazu gehabt. Es ist eine freie Gnade, dass er sie durch den Sohn erhält. Und hier sieht man etwas. Das ist so ein Grundvertrag, wo Gott einfach sagt, ich erhalte die Erde um des Sohnes willen. Warum? Um Menschen zu retten. Dass Menschen in den Bund eintreten, den uns der Bund mit Noah vorschattet, uns anzeigt, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen in die Arche gehen. Und diese ganze Bündnisse Abrahams, die auch das verheißene Land betreffen, dieses Land des Glaubens, das hat einen ganz einfachen Hintergrund, wenn man 1. Mose 17, Vers 10 liest. Dort heißt es, das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und eurem und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Dieser Bund der Beschneidung. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Manchmal haben wir den Eindruck, die Christenheit hat vergessen, um was es geht. Wisst ihr, Geschwister, um was es eigentlich geht? Das ist ganz einfach. Es geht darum, dass wir in den Himmel kommen. Christentum ist nicht Humanismus, dass man gute Werke tut. Christentum hat auch nichts damit zu tun, dass man lieb ist. Sondern Christentum hat damit zu tun, dass man durch den Christus, durch Jesus Christus in den Himmel kommt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Vertrag Gottes ist ein Vertrag, wie ich in den Himmel komme. Um das geht es. Nicht darum, dass wir ein bisschen frömmer werden hier im christlichen Abendland. Ihr wisst ja, alles was nicht rot ist, ist rötlich. Alles, was nicht grün ist, ist nur grünlich und alles, was nicht christlich ist, ist eben bloß christlich. Und wir sind das christliche Abendland. Wir sind eine absolut angetünchte und angestrichene Heidenation, sonst gar nichts. Die ganze westliche Welt ist letztendlich nur ein Abklatsch von dem, was echt ist. Wir sind, viele Völker, die es hier bei uns gibt, sind nur christianisiert worden, nie missioniert. Man hat sie nie missioniert, nur christianisiert. Nur getüncht. Wisst ihr warum? Weil die Menschen nicht verstanden, dass es um einen Vertrag geht, den ich bewusst annehmen muss. Ich muss unter diesen Vertrag meine Unterschrift, mein Ja setzen. Wenn ich in dieses Land des Glaubens hinein will, wenn ich in diese Arche hinein will, dann muss ich den Bund Gottes annehmen. Gott erhält durch einen anderen Vertrag diese Erde so lange, bis die Vollzahl der Heide gerettet ist. Wisst ihr, Geschwister, ich weiß nicht, ob in unserer Mitte jemand ist, der noch nicht wiedergeboren ist, der nicht gerettet ist. Ich habe das schon oft überlegt. Was wird passieren beim letzten Menschen? Ich glaube, dass der die Wiederkunft Jesu auslöst. Irgendein Mensch wird der Letzte sein. Dann ist die Vollzahl der Heide beieinander. Dann löst die Wiederkunft aus. Einer wird der Letzte sein. Der kriegt nicht mehr viel mit von seinem Christsein. Wisst ihr, der wird sich bekehren und wird im Himmel sein. Ich schon denke, so schlecht ist das gar nicht. Versteht? Wenn du so einen Kampf hast, gell? Du bekehrst dich und wachst im Himmel auf. Du bekehrst dich und begegnest dem wiederkommenden Herr. Das muss doch herrlich sein. Ich beneide die Person, Mann oder Frau, ich weiß nicht, wer es ist. Aber wisst ihr, da ist ein fürchterlicher Gedanke dabei. Wenn einer der Letzte ist, dann gibt es Menschen, die kommen zu spät. Wenn nämlich die Tür zu ist, ist der Vertrag erfüllt, dann ist aus. Dann ist rum. Wir haben manchmal auf der Bank so Kontingente. Da kommt immer wieder die Warnung. Es kommt bei uns so über Computer, kommt die Warnung. Noch 10 Millionen, noch 5 Millionen, noch 4 Millionen. Spätestens am Freitag ist es vorbei. Dann gibt es diese Sonderdinge nicht mehr. Und dann weiß jeder, am Freitag um 16.30 Uhr können wir aufhören, ist vorbei. Und genauso warnt uns Gott und sagt, irgendwann geht die Gnadetüre zu. In der Endzeit, irgendwann ist die Vollzahl der Heide beieinander, da geht die Türe zu. Und wohl jedem Menschen, der dann diesen Bund geschlossen hat. Jeder Mensch, der letztendlich in die Arche hineinging, wohl dem Mensch, der im Land des Glaubens tatsächlich wohnt, der tatsächlich diese Wiedergeburt, diese Beschneidung erlebt hat. In Römer 2, Vers 29 zeigt die Bibel nochmals, wie es gemeint ist. Sie sagt ganz klar und nüchtern, nicht der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die im Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstabe nachvollzogen wird. Eines solchen Lobes kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das ist eine Beschneidung, die im Herzen geschieht, nicht die äußerlich geschieht, sondern innerlich. Und die innerliche Beschneidung, das ist die Wiedergeburt, wo Gott den Menschen rettet. Das ist genau das, was in Johannes 3 geschrieben steht. Es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben geboren werde, dass jemand bekehrt wird, dass jemand gerettet wird, dass der Herr Jesus ihm die Sünde vergibt und ihn durch den Heiligen Geist erneuert. Sobald ein Mensch den Vertrag annimmt von ganzem Herzen und sagt, ja, ich will, wenn Gott ihm den Vertrag anbietet, ausdrücklich, wenn Gott ihm den Vertrag anbietet, dann bricht er durch zu der Wiedergeburt. Apostelgeschichte 7, Vers 8, und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Das ist ein entscheidender Punkt. Die ganze Beschneidung im Alten Testament, dieses Bündnis, weist wieder massiv auf die Wiedergeburt hin. Die Arche weist auf die Errettung hin. Die Beschneidung weist auf die Errettung hin. Die Erhaltung beim Bund mit dem Regenbogen weist auf die Gnadezeit hin, dass noch Gnadezeit ist. Aber Geschwister, es gibt einen zu spät. Das ist der ganze Grund, warum wir ja auch tätig sind, wenn wir wissen, es gibt einen zu spät. Wenn wir jetzt alle, die ganze Christenheit, arbeiten würden Tag und Nacht, dann würde sich nur einer bekehren, dann hätte sich für die Ewigkeit rentiert. Muss uns klar sein. Es ist eine absolute Illusion, dass diese gottlose Welt und diese gottlose Christenheit, dass die Gott dient und dass diese gottlose Christenheit und diese gottlose Welt in den Himmel kommt. Das ist ein Märchen. Diese Christenheit dient einem anderen Gott. 2. Korinther 11 sagt, es ist ein anderer Gott, ein anderes Evangelium, letztendlich ein anderer Geist. Sie sagt zwar nicht ein anderer Gott, aber sie sagt ein anderes Evangelium, ein anderer Geist und meint damit, letztendlich, sie dient einem anderen Gott. Das ist von letzter Bedeutung, dass man Gott gemäß seinen Vertragsbedingungen begegnet, dass man das Bündnis Gottes einsteigt und alles andere wegtut. Da gehört auch dazu, dass man seine eigene Vorstellung aufgibt. Zum Beispiel seine eigene Vorstellung über Gerechtigkeit. Hier gab Gott einen Bund in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Diesen Bund, den Gott mit Abraham schloss, wo er ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet hat. Wisst ihr, und da kommt der entscheidende Punkt, 2. Korinther 5, 21, dass man das versteht in der ganzen Tiefe, was hier geschehen ist. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wisst ihr, die Vertragsbedingungen Gottes für diesen Bund lautet, und das ist das, was der Mensch ja nicht begreifen kann, du kannst nichts tun. Das war der Punkt, wo ich fast persönlich auch schon dran verzweifelt bin, du kannst nichts machen. Ja, was kann ich tun, um in den Himmel zu kommen? Nichts. Was muss ich tun, um in die Hölle zu kommen? Nichts. Da bist du schon drauf, auf dem Weg. Da sind wir alle drauf. Wenn man nichts tut, kommt man in die Hölle. Das ist keine Frage. Sondern Gott sagt hier ganz klar, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat mit uns nichts zu tun. Gar nichts. Das ist Bund. Gott gibt einen Vertrag und sagt, ich biete dir einen Vertrag an, wo du nichts tun musst. Du kannst nicht mitwirken, dass du in den Himmel kommst. Du kannst nichts dazu tun. Aber ich biete dir an, dass mein Sohn, der stellvertretend für dich starb, der sein Blut vergossen hat, wenn du dieses stellvertretende Opfer annimmst, dann ist es wie, wenn alles in Ordnung wäre. Das bietet Gott an. Das ist 2. Korinther 5, 21. Der von keiner Sünde wusste, unser Herr Jesus Christus, der nie Sünde begangen, nie, der vollständig sündlos, heilig, rein war, in seinem unverderbten Wesen, er vergießt sein kostbares und teures Blut für die Sünde. Und dieses Opfer reicht Gott und ist der Bund Gottes. Da stirbt der Katholizismus, ist euch das klar? Da stirbt die Werksgerechtigkeit. Da stirbt ein Großteil der evangelikalen Welt hier geistlich. Da ist nichts da. Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil Gott sagt, du kannst nichts tun, als elender Sünder zum lebendigen Gott zu kommen und zu sagen, ich nehme die Vertragsbedingungen an. Danke, dass du den Bund mir anbietest. Wisst ihr, das haben wir vergessen. Man hat aus dem Evangelium eine Werksgerechtigkeit gemacht. Eine Religion, wo der Mensch mitwirkt. Ihr versteht? Man sagt, und da kommt auch das Wort Gelübde her. Man tut Gott Gelübde. Man verspricht Gott etwas. Wie viele Männer haben im Krieg Gott versprochen, wenn du mich heimbringst, diene ich dir, und haben es gebrochen. Ich möchte nicht sehen, wie viele. Immer der Gedanke, wenn ich Gott etwas versprich, dann hilft er mir. Und das biblische Evangelium, dieser Bund Gottes, dieser Vertrag ist völlig anders. Gott sagt, du kannst gar nichts machen, du brauchst mir auch nichts versprechen. Nichts, du kannst gar nichts tun, sondern ich habe alles getan durch meinen Sohn am Kreuz vor Golgatha. Es ist alles fertig. Das Einzige, was du tun kannst, hier, ich biete dir den Vertrag an, nimm ihn an, und es ist alles geschehen. Und das ist ja das, was der Mensch nicht begreift. Er will immer mitwirken. Und ich kann euch nur warnen, Geschwister, je frömmer es zugeht, teilweise je schlimmer wird es. Wisst ihr warum? Dann plötzlich kommt man in Bewegungen und geht hin und praktiziert Buße. Im Sinne von, dass man Beichte ablegt, wie im Katholizismus. Da wird plötzlich gebeichtet. Ich habe schon stundenlang, nicht weit von hier, stundenlang meine Sünde gebeichtet. Und es war schön. Immer wenn ich gebeichtet hatte, war ich befreit, bin ich heimgefahren. Das Problem war, es hat mir nicht genutzt. Nach 3 Wochen war ich genauso am Ende wie vorher. Das heißt, hier kommt wieder eine Werksgerechtigkeit. Wir müssen aufpassen, dass man auch die Buße zu Gott, dass man seine Gesinnung ändert, nicht als ein Werk Gott bringen will. Wenn Gott mein Herz anredet durch den Heiligen Geist, dann will er mich retten. Wenn ich merke in meinem Herzen, heute ist die Stunde Gottes, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann wird mich der Herr retten, dann ist er bereit, mich zu retten. Dann brauche ich ihm keine Werke zu bringen, auch keine Buße. Da brauche ich nicht 6 Stunden bei meinem Bruder, jede Sünde von der Kindheit auf den Tisch zu legen. Das ist Katholizismus. Das ist die Ohrenbeichte. Kennt die Bibel nicht. Sondern Gott rettet im Bruchteil einer Sekunde, wenn eine Seele den Vertrag annimmt, lässt. Lest Apostelgeschichte 10, Cornelius. Die Männer sitzen drin, heilsbegierig, sie wissen, sie sind erledigt. Und dann predigt ihnen Petrus, predigt ihnen Christus, die Vergebung der Sünde. Sie nehmen im Glauben das an. Die haben nicht einmal beten können. Die haben nicht einmal die Schauter hoch einer Chance. Es war während der Verkündigung. Nehmen die im Glauben die Erlösung an und der Heilige Geist kommt über sie. Sie werden gerettet. Das ist Evangelium. Gott gibt einen Vertrag und das Einzige, was der Mensch tun muss, wenn Gott sein Herz anredet, er muss sagen, ja. Die Annahme des Vertrages. Ihr könnt ihn ruhig durchlesen, Römer 3, Römer 4. Handelt dann wirklich in der Tiefe von diesen Dingen. Und dann kommt dieser Bund. Abraham ist ja nicht nur der Mann, mit dem Gott den Bund schloss, sondern auch der Stammvater Israels. Und dann kommt dieser große Bund, den Gott hier geschlossen hat. 5. Mose 5, Vers 2. Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Höre Israel, die Satzungen und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernet und behaltet sie, dass ihr sie tut. Der Herr, unser Gott, hat auf dem Berge Horeb einen Bund mit uns gemacht. Das heißt, das Alte Testament, vor allem das mosaische Gesetz, war ein Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. 5. Mose 4, Vers 13. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, nämlich die 10 Gebote. Dann Vers 23. So hütet euch nun, dass ihr des Bundes des Herrn eures Gottes, den er mit euch gemacht hat, nicht vergesset und euch nicht Bilder macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott. Hier war ein Vertrag. Und in dem Vertrag heißt es ausdrücklich, keine Götzebilder, keine Kruzifixe. Versteht ihr? Das Kreuz ist leer, da hängt keiner mehr. Es ist leer. Hier sehen wir schon, was die Christenheit aus dem gemacht hat. Im alten Bund, wo Gott dann mit seinem Volk auf die Kindschaft zielt, geht er hin und zeigt, dieser Vertrag ist bedingungslos in seinem Heil. Gott rettet bedingungslos. Aber wenn jemand den Vertrag annahm, dann hieß es automatisch Finger weg von jedem Götzendienst. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Bundes. Gott erlaubt den Gläubigen keinen Götzendienst. 2. Korinther 6, lest einmal ab Vers 14 in Ruhe durch, was dort geschrieben steht. Absonderung. Gott schenkt das Heil frei, er duldet aber keinen Götzendienst. Gott hat ein Ziel mit jedem Mensch. 2. Mose 19, 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde ist mein, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das war im alten Bund das irdische Volk, im neuen Bund, da war es das himmlische Volk, die Kindschaft. Da zielt Gott drauf, Galater 4, 6. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. 1. Johannes 3, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen? Gott will, dass ein Mensch zu seinem Volk gehört. Ist euch einmal aufgefallen, wie stolz so die Völker sind, dass sie zu einer bestimmten Nation gehören? Man sagt ja, der stolze Spanier, und jede Nation hat so ihren eigenen Stolz. In der Regel ist immer der Mensch stolz, dass er zu einer bestimmten Nation gehört. Bis auf ein Volk. Die schämen sich komischerweise immer, dass sie zu diesem Volk gehören. Das sind die Gläubigen. Sie sind immer feig und schämen sich, dass sie zum Volk Gottes gehören. Das ist seltsam. Wir haben schon Gedanken drüber gemacht. Mich auf alle stolz. Jeder ist stolz. Da weiß jeder, der gehört zu dem Fußballfrei, der ist ein Anhänger von dem. Da ist man mit allem stolz. Aber hier, wo es gilt, beim lebendigen Gott, da plötzlich schämen sich, zu diesem Volk zu gehören. Und trotzdem gibt Gott die Kindschaft. So wie Israel das auserwählte Volk war, so sind die Gläubigen im Neuen Bund das auserwählte Volk. Bloß wohnen sie im anderen Land. Sie wohnen im Land der Verheißung. Sie wohnen auch in einer Arche. Bloß ist die nicht aus Holz, sondern der Leib des Christus. Dieser Platz der Sicherheit. Aber das Ziel Gottes war eindeutig durch die Bündnisse Kindschaft. Immer der entscheidende Punkt. Gott will retten. Und dann 2. Mose 23, 32. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Lande wohnen, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten. Denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Jetzt kommt wieder unser 2. Korinther 6, 14. Was hat der Gläubige zu tun mit Belial? Sondert euch ab, sagt Gott hier. Zum Bündnis gehört immer Errettung und Absonderung. Das sind Teile des Vertrages. Wenn jemand wirklich Gott dient, dann sondert er sich ab. Dann bietet er sich nicht dieser Welt an. Das ist der Unterschied zwischen der Hure Babel und der Gemeinde Jesu. Die wahre Gemeinde sieht nie auf Zahlen. Die wahre Gemeinde versucht sich nie bei der Welt einzuschmeicheln. Die wahre Gemeinde nimmt nie etwas von der Welt. Sie verkauft ihr Erstgeburtsrecht nicht. Esau hat es verkauft um ein Linsengericht. Die wahre Gemeinde verkauft ihr Erstgeburtsrecht nicht, sondern sie sondert sich ab von dieser Welt. Sie nimmt auch kein Geld von dieser Welt. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Sie hat mit dieser Welt nichts zu tun. Diese Welt ist ihr Gegner. Sondern sie geht ein heiliger Weg, mitten in dieser Welt, abgesondert von den Dingen dieser Welt. Das ist die wahre Gemeinde, das ist der Bund, das ist der Vertrag. Gott sagt, ich schenke dir das Heil, aber Punkt 2, Paragraph 2 des Vertrages, sondere dich ab.
Es kommen die ganz schlauen Gläubigen und sagen, ich will den ersten Teil des Vertrages, aber den zweiten nicht. Aber Gott gibt seinen Vertrag nur so, wie es göttlich ist, ganz oder gar nicht. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich denke, Geschwister, wenn man sich das einmal in der Tiefe überlegt, dann wird es uns klar, dass wir eigentlich ganz schön bei Gott in der Schuld stehen, dass man nämlich unseren Vertrag einhaltet. Römer 7, Vers 4 sagt, wir sind verpflichtet, Gott Frucht zu bringen. 2. Korinther 5, 14 und 15 sagt, wir sind verpflichtet, Gott zu dienen, nicht mehr uns. Das ist eine Verpflichtung, eine heilige Verpflichtung, Stück des Vertrages. 2. Mose 24, 6 bis 8. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes, tat es in Becken, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes, las es vor den Ohren des Volkes. Sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und befolgen. Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat, über allen diesen Worten. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der lebendige Gott ist ein Gott des Bundes, ist ein Gott des Blutes. Das ist der entscheidende Punkt. Hebräer 9, Vers 12. Nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und dann in der Offenbarung wird beschrieben, was das bedeutet. Offenbarung 1, Vers 5. Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und der uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen seinem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Und das ist ein Teil des Bundes. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, in der Sekunde, wie du zum Glauben kommst, ist etwas passiert. Als wir zum Glauben kamen, war das die Stunde, wo der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist uns den Vertrag, den er mit dem Blut seines Sohnes geschlossen hat, uns anbot. Als der Heiland an der Herzenstüre stand, um einzuziehen. Und in dem Moment, wie ein Mensch Ja sagt und der Herr Jesus wirklich mit Buße und Glaube aufnahm in sein Herz und wieder geboren wurde, in der Sekunde ist es geschehen, was hier geschrieben steht. In der Sekunde hatte ich meine neue Berufung. Und jeder Gläubige hat eine Berufung und das ist wichtig. Er ist ein König und Priester. Wisst ihr, aber nicht der König und Priester, der hier auf der Erde herrscht, sondern er ist jetzt jemand, der über die Sünde herrscht, der priesterlich dient im Evangelium. Was bringt der Priester letztendlich? Das Opfer. Das heißt, vor Gott her war es klar, in dem Moment, wie jemand den Bund annahm, hat ihn Gott rekrutiert für sich. Jeder wiedergeboren ist ein Mitarbeiter Gottes. Jeder. Und Gott erwartet von jedem Gläubiger, dass er ihm priesterlich dient. Dass er ihm dient wie ein Priester. Das heißt, dass er dieses vollkommene Opfer wieder weitergibt. Einfach priesterlich dient. Und in dem Moment, wie der Gläubige auf die Idee kommt, ich bin ja jetzt gerettet, jetzt kann ich tun, was ich will, oder jetzt kann ich so mein frommes Leben leben. Letztendlich bricht er der Vertrag Gottes, er läuft Gott aus dem Bund davon. Und wir müssen das ganz nüchtern sehen, es war ein Wortbund, der hier geschlossen wurde. Und auch bei uns ist das Wort der entscheidende Faktor. 2. Mose, er war das selbst bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang, aß kein Brot, trank kein Wasser. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Im Alten Testament war der Bund ein Bund des Wortes und ein Bund des Blutes. Und im Neuen Testament ist nichts anderes. Die Bibel sagt, der Herr Jesus selber ist das Wort. Das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist und sein Blut vergossen hat. Hier haben wir ein perfektes Bild auf den großen Erlöser. Und da im Neuen Bund stehen zwei Dinge im Zentrum. Dieses große, vollkommene Opfer, das fleischgewordene Wort, das sein Blut für uns vergossen hat und gleichzeitig dann in der Folge davon der Bund, der auch durch das Buch gemacht wurde. Und darum sagt man auch teilweise in der islamischen Welt über die Gläubigen, es sind die Leute des Buches. Weil sie haben ein Bundesbuch. Sie haben ihren Vertrag dauernd dabei. Das ist ein entscheidender Punkt. Ein wahrer Gläubiger ist immer ein Gläubiger, der dreht sich um seinen Erlöser, Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, um das vergossene Blut und um den Bund, um das Buch, das Gott ihm gegeben hat. Im 3. Mose 26, da sieht man wiederum in der Vorschattung, wie Gott es sich alles gedacht hat. 9 bis 12. Ich will mich zu euch wenden und euch wachsen und zunehmen lassen und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Und ihr werdet von den Vorjährigen essen und das Vorjährige wegen der Menge des Neuen hinwegtun. Und ich will meine Wohnung unter euch haben und meine Seele soll euch nicht verwerfen. Denn ich will unter euch wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich, der Herr, bin euer Gott, der euch aus Ägypten geführt habe. Und hier ist wieder der entscheidende Punkt, dieser Bund ist ein Bund der Gegenwart Gottes. Immer, wo der Bund war, da war Gott gegenwärtig. Ich hoffe, dass das jeder begriffen hat, was in Johannes 14, Vers 23 geschrieben steht. Wo der Jesus sagt, er beschreibt hier, was bei der Wiedergeburt geschieht. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir, sagt hier der Herr Jesus, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. In dem Moment zieht der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz ein. Er ist ein Gott der Gegenwart. Und jeder Gläubige, der den Bund angenommen hat, bei dem ist etwas passiert, in dessen Herzen wohnt der Herr Jesus Christus gegenwärtig. Das ist der große Unterschied auch zum alten Bund. Aber jetzt kommt der zweite entscheidende Punkt. Gott ist ein Gott, der durch seinen Bund seine Gegenwart realisiert. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Geschwister, wir sind Gläubige, die in einem Geist zu einem Leib getauft sind. Wir versammeln uns heute Abend zum Herr Jesus hin und die Bibel sagt, er wandelt inmitten des Leuchters. Wenn die Gläubigen sich bewusst werden würden, dass der Herr Jesus in ihrer Mitte ist, dann würden sie sich manchmal anders benehmen. Ist euch klar? Ist immer ein Bund der Gegenwart. Der Bund Gottes ist auch ein Bund, dass Gott gegenwärtig ist durch den Heiligen Geist in unserer Mitte, in unseren Herzen. Was ganz wichtig ist, ich denke, dass ein Gläubiger hier an dem Punkt keine Ruhe geben darf, bis das klar ist. 4. Mose 25, 12. Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und dann als Folge wieder das ewige Priestertum. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott will, dass wenn ein Gläubiger diesen Bund annimmt, in diesen Bund eintritt, nicht nur, dass er gerettet wird, nicht nur, dass er gewaschen wird durch Jesu Blut, dass er wieder geboren wird in derselben Sekunde, dass er ihm priesterlich dient, sondern der Wille Gottes ist es, dass der Gläubige Friede hat. Wie viele Gläubige laufen herum in der Landschaft, die keinen Friede haben? Wisst ihr, warum sie keinen Friede haben? Das ist ganz einfach. Ich habe es lange nicht begriffen. Ich war so ein Gläubiger, der keinen Frieden hatte. Bis ich etwas begriff. Und seitdem gehen wir die Bibelstelle nicht mehr aus dem Kopf. Die Brüder haben mal gesagt, so, sie haben es lieb gesagt, aber indirekt haben sie es schon gesagt. Zu Deutsch, du kannst ja auch nichts beten wie Epheser 2, 13 und 14. Es hat bestimmt Jahre gegeben, wo ich nichts anderes gebetet habe mehr, weil das hat mich umgetrieben. Und bei jedem zweiten Gebet spätestens kam die Bibelstelle. Die kommt heute noch, schlagartig. Wenn ich die Stelle sehe, jedes Mal packt es mich. Weil hier ist das Geheimnis Gottes. Hier ist ein Bundesgeheimnis Gottes. Epheser 2, 13. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Mein Friede ist kein Gefühl, sondern Person. Und diese Person hat in meinem Herz eine Wohnung gemacht durch den Heiligen Geist. Und diese Person ist mir nahe. Und ich bin dem lebendigen Gott nahe, wegen der Blutsvergießung dieser Person, wegen dem vergossenen Blut Jesu Christi. Ihr versteht es? Ich suche seit Jahren keinen Frieden mehr. Wenn ich merke, dass ich aufgewühlt bin, gehe ich hin, bete Epheser 2 und sage, Herr, ich danke dir, dass du mein Friede bist. Ich nehme einfach die Reinigung durch Jesu Blut und diese große Tatsache im Glauben an und die Seele kommt zur Ruhe. Römer 5, also haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Bund beinhaltet Friede. Wisst ihr, wenn die Gläubigen so drauf bedacht werden, wie sie manchmal in der Welt drauf bedacht sind, dass sie ihre Vorteile nicht verlieren, wenn sie so drauf bedacht werden, dass der göttliche Bund bei ihnen genauso zur Wirksamkeit kommen würde, dann wäre kaum eine Not im Reich Gottes. Bloß das Problem ist, die Gläubigen kennen den Bund oft gar nicht, weil sie die Bibel nicht studieren. Sie kennen die Bündnisse nicht, was Gott ihnen gegeben hat. 4. Mose 25, 13. Es soll ihm und nach seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen. Genau wieder der gleiche Gedanke. Wir sind Priester Gottes. Wir dienen, wenn er 1. Petrus 2, Vers 1 lässt, wir dienen in diesem lebendigen Leib des Christus. Und über uns ist das Haupt der hohe Priester, der der ganze Priester den steuert. Ich glaube nicht, dass die Gläubigen das begriffen haben. Mir geht es nicht mehr aus dem Kopf, ich habe es letztes Mal erzählt, dass einer der Führer, ein führender Bruder der Brüderbewegung mir schrieb und sagte, wir haben diese Fülle nicht. Er sagte, ich bin mit dir einig in allen Lehrpunkten, was du lehrst, aber einen Punkt glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Es hat fast verzweifelt geklungen, wir haben diese Fülle, die du behauptest nicht, die haben wir nicht, die ist nicht da. Hat er geschrieben, ich gehe durch die Gemeinde und sehe meine Brüder an und sehe sie nicht. Da habe ich gesagt, du hast recht. Und trotzdem ist sie da. Die Fülle ist da. Hier ist ein priesterlicher Dienst. Nur weil kein priesterlicher Dienst getan wird, bricht diese Fülle nicht hervor. Das hat einen Grund. Erster Könige 8, Vers 21. Ich habe da selbst einen Ort zugerichtet für die Lade, darin das Gesetz des Bundes des Herrn ist, den er mit unseren Vätern gemacht hat, als er sie aus dem Lande Ägypten führte. Hier war ein Ort, wo das Bündnis besiegelt war. Wisst ihr, was das war? Das war die Bundeslade. Da war das Bündnis Gottes drin, diese Tafeln. Wisst ihr, was oben drüber war? Da war der Sühnedeckel. Da war das kostbare und teure vergossene Blut. Und in Römer 3, 25 sagt uns die Bibel, unser Herr Jesus Christus ist lebhaftig dieser Sühnedeckel Gottes. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Weil sich die Gläubigen vom Bund entfernen, weil sie das Sühnedeckel, die Erfüllung des Bundes nicht verstehen, weil sie nicht hier ihr Ein und Alles haben, weil sie nicht hier vor diesem Ort stehen, um dem hohen Priester zu dienen, der wiederum ihnen priesterlich dient, aus dem Grund ist das Elend der Christenheit. Das Elend der Christenheit ist letztendlich ein Verlassen des Bundes, weil sie ihren Bundesengel, von dem Malachi spricht, Jesus Christus verlassen haben. Das Problem der Christenheit, wir haben eine Christenheit ohne Christus. Geht mal hin zu einem landläufigen Gläubigen. Schlagt 1. Petrus 2, Vers 4 auf, wo geschrieben steht, dass wir Gott priesterlich dienen sollen, wie das geht. Und dann fragt er mal ganz dumm, erzähl mir mal, wie du das praktisch machst. Ist was denn passiert? Es gab eine Zeit, wo mir das passiert ist. Plötzlich kommt das tiefe Durchatmen und dir wird bewusst, irgendwas geht schief. Irgendwie ernst, da stimmt was nicht. Deine Hauptaufgabe ist, Gott priesterlich zu dienen. Man fragt dich, was ist es, und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch nicht immer, dass man mich fragt. Versteht? Es gibt auch Zeiten, wo ich so davon galoppiert bin, dass mich Gott wieder stoppen muss, dass ich aufwache. Mir geht es genauso wie euch. Aber eines ist klar, dieser Bund bedeutet, dass wir Gott priesterlich dienen, dem Evangelium. 2. Mose 31, 16. Und zwar sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, damit sie ihn für alle ihre Geschlechter zum ewigen Bunde machen. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. So wie die Kinder Israel diesen ewigen Bund hatten, und der wird auch beschrieben in Hesekiel 20, Vers 12, dort sagt Gott nämlich etwas. Das ist wiederum mit der Grund, warum Gott diesen Bund manchmal mit Zeichen bestückt. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, weil ich ein Zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Wir haben ja auch ein Zeichen. Wir haben zwei Zeichen im Neuen Bund. Wir haben die Wassertaufe, wir haben das Brotbrechen, das sogenannte Abendmahl. Und wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, ja, was habe ich dabei getan? Nichts. Jeden Sonntag, wenn ich hier in der Gemeinde stehe, dann sehe ich einen Kelch und dann sehe ich das Brot. Wenn ich den Kelch sehe, weiß ich, durch sein Blut bin ich gerettet. Wenn ich das Brot sehe, weiß ich, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich gehöre zu dieser priesterlichen Schar, zu diesen Menschen, die Gott priesterlich dienen. Was konnte ich dazu tun? Gar nichts. Was kann ich Gott dafür geben, für das, dass er mir diese Gnade hat widerfahren lassen? Nur ein dankbares Herz. Was erwartet Gott aber dann von mir, dass ich ihm priesterlich diene? Kann ich das? Ja, warum? Weil das Blut jede Sünde auslöscht? Weil ich mit Christus gekreuzigt bin? Ja, was soll ich denn tun, dass ich priesterlich diene? Ein Priester hat immer nur eines im Kopf, das Opfer. Also was muss ich den Menschen bringen? Das vergossene Blut und der gebrochene Leib, das vollkommene Opfer Jesu. So einfach, kindlich einfach. Und der Teufel macht es immer kompliziert. 5. Mose 30, 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Dieser Bund ist ein Bund der Entscheidung. Lest mal Johannes 3 ganz ruhig durch, dann seht ihr, wir müssen das den Menschen auch wieder neu sagen. Evangelisieren heißt, dass man den Menschen sagt, Gott hat einen Vertrag geschlossen. Du wärst in der Lage, in diesen Vertrag einzutreten. Gott zwingt niemanden, ist freiwillig. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es könnte sein, dass Gott dich plötzlich anredet und dir diesen Vertrag anbietet. Wenn du Ja sagst, bist du ein Priester Gottes. Wenn du Nein sagst, fährst du in die Hölle und das Gericht wartet auf dich. So einfach ist Evangelisieren. Was machen wir? Wir streichen belegte Brote. Versteht ihr? Wir führen Kaspertheater auf der Straße auf. Man versucht alles, um den Mensch hier irgendwo anzulocken. Ich will doch niemand anlocken. Ich möchte jedem sagen, laut, stark ins Gesicht hinein. Entweder er bekehrt sich und das Blut Jesu reinigt ihn oder er fährt in die Hölle. Das ist seine einzige Chance. A oder B. Entweder will er das oder will es nicht. Unsere Aufgabe ist ganz klar zu sagen, entweder oder, schwarz oder weiß, ja oder nein, der Teufel oder Gott. Das ist das Programm Gottes. Und wir müssen den Leuten wieder sagen, der Bund Gottes bedeutet, es ist alles fertig, wenn du willst, hier kannst du eintreten in den Vertrag. Wenn du nicht willst, hier wartet die Hölle auf dich. Mal ganz nüchtern sein. Wir brauchen keine Tricks. Warum überhaupt nicht? Wir müssen nur lernen, Gott priesterlich zu dienen. In Malachi 3,1 sagt die Bibel, siehe, ich sende meinen Engel, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr suchet, der Engel des Bundes, nachdem ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt kommt die entscheidende Sache. Hier sagt die Bibel, der Engel des Bundes. Und wir wissen, dass es Jesus Christus ist. Und das ist eine ganz interessante Bibelstelle. Sie sagt, den ihr begehret. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo man sieht, ob man Gott priesterlich dient in diesen Bündnissen. Wenn ich mich heute frage, was ist dein Ziel, Karl Hermann? Hast du Sehnsucht nach ihm? Ich habe es schon mal erzählt, ich möchte es euch nochmals erzählen. Zur Zeit des Eisernen Vorhangs, als Russland noch zu war, geht ein Evangelist in den Ostblock. Trifft einen Mann, der in hohen Ämtern war, vorher, weil er gläubig war, vom Regime vollständig niedergemacht wurde. Er musste Straßenkehrer sein, und man hat ihm sogar den Stiel des Besens weggenommen, um ihn zu demütigen. Und dann treffen sich die Brüder. Dann sitzt sie auf dem Bänklein. Und dann hat der Bruder das beschrieben und sagt, plötzlich sagt dieser gedemütigte Mann zu ihm, ganz einfach ein Satz, meinst du, er kommt bald? Der Evangelist hat beschrieben, was in seinem Herzen war. Er hat gesagt, er wäre in der Lage gewesen, diesen Mann theologisch zu erklären, aufgrund der Zeichen der Zeit, wann der Herr kommen würde, was er denken würde, was passieren würde, und der ganze Heilsplan hätte er ihm darlegen können. Er sagt, aber da war ein Unterschied. Er hat ihn mit Sehnsucht erwartet und der Evangelist nicht. Das war der Unterschied. Und das ist, was die Bibel sagt, zu Deutsch, der Engel des Bundes, der Bundesmittler, Jesus Christus, der diesen ganzen Bund gebracht hat, den ihr begehret. Und das ist ja wieder der Haken. Begehren wir ihn? Das ist der Punkt. Ist das Herz des Gläubigen voll Sehnsucht nach dem Engel des Bundes, nach Jesus Christus? Hebräer 8 heißt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, was ist die Hauptsache? Wir haben einen solchen hohen Priester, der zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, welche der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Das ist der entscheidende Punkt bei diesem Bund. Dieser ganze Bund hängt an einer Person, Jesus Christus, der durch sein Bundesblut praktisch den Vertrag rechtsgültig gemacht hat. Wenn man vor dem Hintergrund unsere Bibelstelle lesen, Apostelgeschichte 3, 25, und dann hineingeht plötzlich in den neuen Bund, dann mit einem Schlag strahlt etwas auf, das man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Hebräer 7, 21. Der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Umso viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Jetzt haben wir plötzlich den Engel des Bundes, Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er ist der, der den besseren Bund bringt. Der Bund, den Jesus Christus durch sein Blut brachte, war besser als der Bund mit Noah. Der hat besser gerettet wie die Arche. Der hat besser bewahrt besser wie der Regenbogenbund mit Noah. Der bewahrt besser wie alle Bündnisse des Alten Testamentes. Der bewahrt besser wie das mosaische Gesetz. Dieser Bund, den der Herr Jesus gebracht hat, ist der bessere Bund. Das ist der Bund, der vollständige Rettung bringt, jeder Menschen, der vollständige Befreiung bringt. Das ist die Lösung jedes Problems. Ihr versteht? Jedes. Wie oft hat mir der Teufel eingeredet? Nee, das ist nicht die Lösung jedes Problems. Du brauchst noch Jesus Christus. Und wie oft sagt der Teufel das zu uns? Kennt ihr doch auch, wenn die Stimme flüstert. Hebräer 8, Vers 6 bis 8. Nun aber hat er einen umso bedeutenderen Dienst erlangt, als er eines besseren Bundes Mittler ist, der auf besseren Verheißungen beruht. Und 2. Korinther 1, Vers 10 sagt praktisch, und das ist eine ungeheure Aussage, wie es der Bibel wahrscheinlich nicht viele gibt, in Bezug auf Verheißungen und Bündnisse. Denn so viele Gottes Verheißungen es gibt in ihm, das heißt in Christus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Das heißt, alle Verheißungen, die Gott gab im Alten Bund, alle Verheißungen, die Gott gibt im Neuen Bund, sind konzentriert in einer Person, in der Person Jesus Christus. Und im Vergießen seines Blutes ist alles da, was Gott uns Menschen geben wollte. Und was wollte denn Gott uns geben? Und jetzt beginnt es, ob man den Vertrag Gottes ernst nimmt oder nicht. Zum Beispiel lehrt die Bibel ganz klar, der äußere Mensch zerfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ich glaube, jeder Gläubige begreift es. Ich begreife es immer mehr. Also je älter ich werde, je wackeliger werde ich. Witz, aber ist wirklich so. Ich habe mich noch nicht mit abgefunden, dass ich die 50 entgegengehe. Ich fühle mich immer noch mit 15. Ich begreife das. Ich habe das oben noch nicht drin. Mir wird das immer bewusster. Wir haben einen Bruder, einen Ältester, der ist Arzt, der hat mir schon gesagt, Karl, du wirst älter. Habe ich mir davon gelacht, habe gedacht, Mensch, was erzählst du mir? Ich werde doch nicht alt. Aber du wirst alt. Ihr versteht, dass der äußere Mensch zugrunde geht und dass der Mensch vor der Wiederkunft Jesu, auch der gläubige Mensch, sterben muss, dass ein Gläubiger krank wird. Wisst ihr, was das ist? Normal. Die Bibel sagt, normal. Ich muss zum Zahnarzt, da gehe ich absolut ungern hin. Ich gehe zu keinem Arzt, gar nicht betrete Arztpraxis, nur wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber nicht aus theologischen Gründen, so wie ich Angst habe. Versteht? Wir haben die Ärzte schon so geplagt, von Kind auf, dass ich, also wenn ich einen Arzt sehe, gehe ich am liebsten weg. Es bessert sich jetzt im Alter etwas, aber ihr begreift. Wisst ihr, und hier ist ein entscheidender Punkt. Wir müssen akzeptieren, dass wir der Vergänglichkeit dieser Schöpfung unterworfen sind als Menschen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja, aber wenn alles Ja und Amen ist, jede Verheißung in Christus, ja, was meint es denn? Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Ich kann heute sagen, wenn ich irdisch bei weitem nicht alles habe, geistlich habe ich alles. 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 Kommen die Gläubigen und sagen, du bist hochmütig. Sag ich, das ist noch gar nichts. Ich habe so viel wie der Paulus. Schnappen sie noch Luft meistens. Dann sagen sie, es ist schon umgeschnappt. Ihr begreift. Geschwister, Paulus hatte das Maß des Glaubens. Paulus hatte seinen Platz am Leib Christi. Paulus hatte seine persönlichen Gnadengaben. Paulus hatte sein Wirkungsfeld von Gott her. Paulus hatte letztendlich auch seinen Platz am Leib Christi mit dem Maß, mit allem drum und dran. Wisst ihr, was wir haben? Genau das Gleiche. Wir haben genau gleich viel wie Paulus. Bloß eine andere Berufung vielleicht, eine andere Aufgabestellung. Aber wir haben gleich viel. Nicht mehr, nicht weniger. Wisst ihr, was wir mehr haben wie der Paulus? Ausrede. Das haben wir mehr. Das haben wir stärker. Also ihr versteht, wenn ich manchmal so ein bisschen brutal das sage, ich stelle mich immer drunter, ich kenne mich nämlich. Ich habe einen kennengelernt, das bin ich selber. Ich weiß, wie ein Mensch reagiert, ich weiß, was ich verstopft bin. Mir reicht's, sage ich ehrlich. Ihr begreift.
Der Mensch ist immer so verblendet, der Teufel redet ihm immer ein Wunder, was er sei. In Wirklichkeit, wenn ein Mensch mal biblisch die Augen geöffnet bekommt, dann wird es meistens bitter. Wisst ihr, wir haben nur die geistlichen Güter, wir haben nicht die anderen. Wir brauchen auch nicht sagen, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der Mensch ist nicht edel, ist nicht hilfreich und ist nicht gut. Wisst ihr, was der Mensch ist? Ein absoluter Egoist, sonst gar nichts. Wenn Gottes Herr Gnade nicht auch beim Gläubigen eingreifen würde, dann würde der Gläubige sich genauso benehmen. Aber das ist das Ungeheure. In dieser ganzen Vergänglichkeit, in dieser ganzen Verkehrtheit, sagt die Bibel, in ihm, in Christus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr, die Gläubigen, seid zur Fülle gebracht in ihm. Ich muss euch vorstellen, Gott gibt mir alles, was er für mich wollte, alles, was ich brauche, um geistlich im Sieg zu leben in dieser Erde, gibt mir Gott mit diesem Bund. Ist alles da. Vertraglich geregelt. Ihr versteht? Alles da. Wir haben Essensmarke auf der Bank. Mit so einer Marke kannst du zum Essen gehen. Ist vertraglich geregelt, dass ich so Essensmarke kriege, jeden Tag darf ich dafür essen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will die Marke nicht, so eine komische gelbe Marke, das will ich nicht. So was dann passiert. Dann steht mir das alles vertraglich zu, ich lasse einfach raus. Aus Dummheit. Und genauso ist es bei den Gläubigen. Gott hat ihnen alles das geschenkt, was er in Christus Jesus der Gemeinde geben wollte. Diese ganze Verheißung, diese ganze Segensfülle. Aber der Gläubige muss es annehmen. Er muss den Vertrag eintreten, in dem Sinne, dass er es wirklich annimmt. Und zwar ganz praktisch. Es passiert gar nichts. Mir hier ist etwas passiert. Ihr habt vorher sicher bemerkt, dass das Wort Vertrag gleichzeitig Testament heißt. Hebräer 9, Vers 16. Der Großteil von unserem bürgerlichen Gesetzbuch geht auf biblische Linie zurück. Ist hochinteressant. Preußische und biblische Linie sind hier ein bisschen vermischt, aber viel biblisches Gedankengut. Hebräer 9, Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod des Testators erwiesen werden. Denn ein Testament trifft auf Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange der Testator lebt. Geschwister, ist euch mal aufgefallen, was beim Abendmahl in 1. Korinther 11 geschrieben steht? Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Frag doch mal die Gläubigen, was heißt das, dass man den Tod verkündigt? Wisst ihr, was das heißt? Wenn Christus starb, dann gilt das Testament. So einfach ist es. Wenn Christus starb, dann gilt der Bund. Das heißt, zu Deutsch, der Bund ist rechtskräftig. Wenn ich hingehe und sage, Herr, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, jetzt gebe ich keine Ruhe, bis das bei mir Realität wird. Dann ist das kein Hochmut, sondern ist normal und es steht mir als Gläubigem zu, dass ich Gott im Segen dienen darf. Ihr versteht? Es ist rechtskräftig, es gilt. 2. Timotheus 3, 16, ihr kennt sie alle, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, das Testament liegt schriftlich vor. Ich habe hier ein Testament, wo ich genau nachsehen kann, exakt nachsehen kann, was ich geerbt habe. Galater 4, 7. Also seid ihr Erben Gottes durch Christus. Das heißt, der Mann, der mir alles vererbt hat, er ist gestorben. Und aus dem Grund, weil er wirklich gestorben ist, reell gestorben ist, gehört es mir. Das ist eine ungeheure Aussage. Das ist eine ungeheure Aussage. Da brauchen wir nicht drüber reden, indem man bettelt und sagt, oh Herr, gib mir doch. Das ist Unglaube. Es ist da. Real da. Rechtskräftig mir als Gläubigem zugeordnet, von Gott her. Hebräer 13, 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirte der Schafe aus den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes. Das heißt, dieses Testament ist unterschrieben. Ein Testament ist nur rechtsgültig, wenn es unterschrieben ist. Hebräer 12, 24. Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blute der Besprengung. In dem Moment, wie der Herr Jesus sein Blut vergossen hat, war das Testament unterschrieben. Es war rechtsgültig. Hebräer 9, 15. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit nach Verbüßung des Todes zur Erlösung von den unter den ersten Bund begangenen Übertretungen die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfingen. In dem Moment, wie uns bewusst wird, dass der Jesus für uns stirbt, ist es klar, Wir haben alle geerbt, das Erbe ist da. Ist da, alles da. Alles da. Rechtsgültig. Wie oft geht der Gläubige zu Gott und bettelt um etwas im Gebet, wo ihm schon lange gehört? Gott kann es ihm nicht geben, weil er ungläubig ist. Das ist so teuflische Frömmigkeit. Wo man dann fromm denkt, wenn ich bete, dann gibt es mir Gott. Gott hat gesagt, du brauchst nicht zu beten. Es steht nirgends, dass ich um das zu beten brauche. Du hast es schon, bloß du glaubst es ja nicht. Wisst ihr, was dann mein Gebet ist vor Gott? Im Endeffekt. Das ist eine Darstellung meines Unglaubens. Ich komme zu Gott im Unglauben und bitte etwas, was ich schon lange habe. Das ist auch die Tür, wo die Verführer einbrechen. Weil sie ganz klar sehen, dass die Menschen die Bedürfnisse haben. Der Teufel weiß, dass die Gläubige hier nicht konsequent vorgeht. Und dann kommt plötzlich der Verführer. Der hat dann seelisch genau die Technik, wo du dir vorstellst und die bequem ist. Und mit dieser Technik bricht er ein in die Gemeinde. Jetzt geht er mal hin und holt ein Liederbuch. Holt ein altes Liederbuch. Egal, das Drecksliederbuch, wie es heißt, spielt überhaupt keine Rolle. Holt ein altes Liederbuch. Lest die Texte der alten Gläubigen. Und wisst ihr, was ihr feststellen werdet? Ihr werdet genau auf diese Thematik stoßen. Ihr werdet auf den Fels des Heils stoßen. Ihr werdet auf das Erbe der Gläubigen stoßen. Ihr werdet auf diese Segensfülle in Christus stoßen. Ihr werdet sehen, dass die alte Gemeinde, die wahre Gemeinde durch die Jahrhunderte, hat sich um diese Dinge gedreht, um das vergossene Blut, um ihren Erlöser, um das Erbe, um den Tod des Herrn, um seine Auferstehung, um seinen Sieg. Jetzt guckt die Lieder der neuen Christenheit an. Es ist wirklich schade fürs Papier. Wirklich schade. Wirklich schade fürs Papier. Galater 3,13. Ungeheure Aussage. Eine ungeheure Aussage. Die ist so ungeheuer, das kann man sich nicht vorstellen, was hier geschrieben steht. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieser Vertrag, dieser Bund beinhaltet, dass der Fluch des Sündenfalls und auch der Fluch des mosaischen Gesetzes erfüllt ist. Der ist ausgelöscht. Ich bin frei. Ich bin nicht mehr unter Finsterniseinfluss als Gläubiger. Das habe ich vertraglich vor Gott zugesichert. Ist alles da. Das nimmt es keiner an. In der Welt ist es so, dass die meisten Gläubigen oder die meisten Menschen, die erben, verstehen nichts vom Erben. Die meisten sind überrascht, was sie erben oder was sie nicht erben. Ich sehe das auf der Bank, weil bei uns ist dauernd Erbe. Also hat der Gesetzgeber hier ein wunderbares Mittel, um das auch zu regeln. Er hat den Testamentsvollstrecker gegeben. Ein Mensch, der es versteht und der guckt, dass jeder seine Sache bekommt. Und genauso gnädig war Gott, Johannes 14, 26. Solches habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann sagt die Bibel in Johannes 16, Abvers 13, dass dieser Testamentsvollstrecker, Gottes Heiliger Geist, uns in alle Wahrheit hineinführt und den großen Erbgeber, Testator, sagt Schlachter dazu, uns praktisch verherrlicht, Jesus Christus. Und dann heißt es in Johannes 17, 17, nachdem Johannes 16 sagt, er führt uns in alle Wahrheit hinein, sagt die Bibel, Johannes 17, 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist die wahre Wirkung des Heiligen Geistes, indem der Heilige Geist die Gläubigen nimmt, ihre Herzen auf das inspirierte Wort Gottes richtet und sie in dieses Land des Glaubens, in dieses Erbe hineinführt. Nicht durch Dinge, die außerhalb dieser Offenbarung Gottes zu finden sind, sondern ausschließlich, indem er sie ins Wort hineinführt, in der Christus verherrlicht dieses ganze Erbe darstellt. So bringt uns Gott letztendlich dann auch zu diesem Erbe. Und erst wenn man das in der Tiefe begreift, versteht man, was drumherum passiert. Wie hier plötzlich Verführungen geschehen. Da steht Menschen auf und sagen, so spricht der Herr. Ist euch aufgefallen, dass es im Neuen Testament die Formulierung gar nicht gibt? Gibt es nicht? Ist Blasphemie. Ist Blasphemie. Gott sagt, es sind die Propheten, die aufstehen und redet, was in ihrem eigenen Herzen ist. Und das Gericht Gottes ist über ihnen. sondern Gott gibt uns einen Testamentsvollstrecker, seinen Heiligen Geist, der uns in dieses Erbe hineinführt durch das inspirierte Wort Gottes. Und wir sind wirklich Erbe. Bloß sagt die Bibel, das Galater 4,7, wir sind Erben Gottes durch Christus. Man muss erkennen, was das bedeutet. Epheser 1, 18. Erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Ich muss nur erkennen. Wisst ihr, was das heißt? In meinem und in deinem Herzen ist seit der Wiedergeburt alles da, was Gott geben wollte. Die absolute Fähigkeit, Sieg über Sünde zu haben. Die absolute Kraftausrüstung. Die persönlichen geistlichen Begabungen. Die Gabe, die Gott dir geben wollte. Den Platz im Leib Christi. Dein persönliches Maß des Glaubens. Deine Aufgabe ist alles da. Bloß eines muss ich tun. Ich muss aufstehen. Ich muss hingehen, ich muss es erkennen, so wie es hier geschrieben ist. Ich brauche erleuchtete Augen, dass ich alles habe, dass es keine Ausrede mehr gibt. Da muss ich nur noch prüfen, wo ist es, was ist es. Gell? Ist nur noch der entscheidende Punkt, wo geht es lang. Aber es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Kolosser 1, 12. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem Moment, wie wir versetzt wurden bei der Wiedergeburt, von der Finsternis heraus, hinein ins Reich Gottes, in dem Moment war das Erbe da. Ihr begreift? Wisst ihr, was ich euch heute geben kann? Auch von der Verkündigung her, gar nichts. Wisst ihr, weil alles da ist. Das Einzige, was ich tun kann, wenn der Herr Gnade gibt, dass ihr die Augen geöffnet bekommt, was vor euch liegt durch diesen Vertrag, durch dieses herrliche Bündnis, was alles da ist. Aber geben kann ich euch gar nichts. Absolut gar nichts. Ich kann euch bloß klar machen, dass alles da ist bereits. Und dass Gott einen Weg hat, wie das alles zur Wirksamkeit gelangt. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Eine Bibelstelle, die man sicher gleich überliest. Psalm 50, 5. Psalm 50, 15, der ist bekannter. Aber Psalm 50, 5, das ist der entscheidende Vers. Versammelt mir meine Frommen, sagt Gott. Gott will also, dass die Frommen sich versammeln. Die einen Bund mit mir gemacht haben über dem Opfer. Der wahre Bund ist immer der Bund über dem Opfer am Kreuz von Golgatha. Das ist immer der wahre neue Bund, wo ein Mensch letztendlich diesen Bund Gottes annahm, wieder geboren wurde, gewaschen wurde in Jesu Blut. Und wenn ein Gläubiger sich versammelt, dann dreht sich die Gemeinde um diese Tatsache. Wir haben vorher gesehen, Epheser 1, 17, es braucht halt die Erkenntnis, dass Gott uns die Augen erleuchtet. Und dann Hebräer 11, Vers 1, ihr kennt es alle, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Es braucht letztendlich die gläubige Annahme. Wisst ihr, mich nützt es nichts, wenn ich weiß, dass Gott mir das Maß meines Glaubens gegeben hat, wenn ich nicht handle, dass Gott dieses Maß des Glaubens ausfüllen kann, wenn ich nicht handle. Ich muss gehen, muss aufstehen, muss beginnen, Gott zu dienen. Wenn ich das nicht tue, passiert gar nichts. Das ist interessant, das ist Lukas 17, 14. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Es begab sich, während sie hingingen, wurden sie rein. Wenn ein Gläubiger beginnt, geistlich hinzugehen, in dieses Land des Glaubens hineinzugehen, wenn er kindlich im Glauben aufsteht und annimmt, was in Epheser 2 geschrieben steht, Ehre ist unser Friede, sobald er hingeht und so ins Land des Glaubens hineingeht, wird der Friede sich einstellen. Sobald der Gläubige handelt, sobald er glaubt, was Gott sagt und die Schritte tut, beginnt es Realität zu werden. Das ist Glaube. Wisst ihr, wir haben unsere Köpfe zu hoch gezüchtet. Theorie ist gut, aber bei weitem nicht alles. Die Umsetzung ist, indem ich Gottes Wort lese, erkenne, dankbar annehme und dann beginne zu handeln. Dann kommt es zur wirklichen Realität. Warum kann ich sicher sein, dass das stimmt? Das ist eine ganz einfache Sache, das ist ein Vertrag. Dieser Vertrag ist nicht mit einer billigen Tinte geschrieben, dieser Vertrag ist geschrieben mit dem Blut des Sohnes Gottes. Dieser Vertrag ist rechtsgültig, weil er starb. Und da haben wir durch seinen Tod das alles hinterlassen. Das Erbe gehört mir. Das ist rechtsgültig vor Gott. Ist alles da. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, Epheser 1, Vers 13, da steht der Wort, ich glaube Arabon heißt, das bedeutet Ratenzahlung. Haben wir auf der Bank. Epheser 1, Vers 13.
Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und bei dem Wort Pfand steht erste Rate, das Angeld, die erste Rate praktisch, die Gott gibt. Und das ist der große, entscheidende Punkt. Diese Erlösung wird sich stufenweise offenbaren. Der erste Punkt, der entscheidende, die erste Anzahlung, die Gott gibt, das steht in Sacharja 9, Vers 11, vielleicht schattenbildlich. Und was dich betrifft, so habe ich dich um deines Bundesblutes willen, so habe ich um des Bundesblutes willen deine Gefangenen aus der Grube entlassen, darin kein Wasser ist. Der Gläubige kommt durch dieses Bundesblut, kommt er in den Besitz des Erbes. Er kommt heraus aus dem Gefängnis, er kommt heraus aus seiner Bindung, er kommt heraus aus seinen Sünden. Hier ist letztendlich das Bundesblut des neuen Bundes, das die Gefangene frei macht. Wenn ein Gläubiger gebunden ist, dann ist es rundweg mit einem Satz gesagt eine Schande. Das ist gar nichts, da gibt es keine Ausrede. Das ist eine Schande. Wisst ihr, ich bin ja gleich feig wie jeder. Ich komme dann und sage, Herr, du siehst, wie schwach ich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, nee, es ist ein dummes Geschwätz von mir. Weil die Bibel sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Ich kann noch so schwach sein, dann ist alles da. Ich kann höchstens sagen, Herr, du siehst, wie ungläubig ich bin. Dann stimmt's. Sieh mein Kleinglauben. Dann sind wir richtig. Aber nicht Schwachheit ist das Problem, sondern mein Kleinglaube, mein Unglaube. Weil ich das, was Gott mir gegeben hat, was er geoffenbart hat durch dieses Bundesblut, durch diesen Vertrag, weil ich es nicht annehme. Das ist das große Erbe, das hier ist. Die Fülle in Christus ist die erste Rate. Die zweite Rate, könnt ihr in Ruhe in Rach lesen, Hosea 2,20, das tausendjährige Reich, wo es dann sichtbar werden wird. Da wird wieder eine neue Heilszeit auf dieser Erde zu sehen sein, wenn der Herr Jesus sichtbar auf dieser Erde ist. Und dann die letzte, die dritte Rate, die entscheidende, wenn wir im Himmel sein werden. Dann ist endgültig ausbezahlt. Dann wird dieser Vertrag von Gott voll in der letzten Konsequenz eingelöst. Und ich möchte nur auf zwei Punkte euer Augenmerk richten. Wo die Bibel sagt in Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist der entscheidende Punkt. Was wir hier durchleben, solange Gott uns die erste Rate gibt, ist nur eine Episode. Auf uns wartet eine absolute herrliche Zukunft in der Ewigkeit. Und früher haben die weltlich gesinnten Menschen, die sagten immer, ihr Gläubige seid weltfremd, ihr vertröstet die Leute auf die Ewigkeit. Ich sage, stimmt, genau ist es. Das Entscheidende ist drüber, nicht hier. Ich bin absolut ein Mensch, der müde ist. Ich bin manchmal vollkommen ausgepowert. Manchmal hasse ich es, müde zu sein. Kennt ihr das? Wisst ihr, ich bin auch kein Held. Manchmal hasse ich es, nachdem ich 20 Fälle gelöst habe mit Ärger, dass wenn ich gerade so richtig erledigt bin und nur noch einen Wunsch habe, meine Ruhe zu haben, da kommt der 21. Wenn ich dann dem Herrn erklärt habe, dass der 21. über meine Kraft geht, hat der 22. schon angefangen. Kennt ihr das? Und das soll sein, wisst ihr, was das ist? Das ist nur der Übergang. Es wird eine Ewigkeit sein, wo der Vater im Himmel unsere Tränen abwischen wird, wo kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein wird, sondern eine strahlende Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben bis hinein in alle Ewigkeit. Und das ist die letzte Rate dieses Vertrages. Das Letzte, was wir bekommen werden. Aber wisst ihr, Geschwister, hier gibt es einen großen Unterschied. Wir haben ja vorher gesagt, bei diesem Bund musste jemand sterben, auf das letztendlich wir das Erbe bekommen. Das ist ja oft das Bittere, wenn auch Kinder etwas bekommen, die Eltern sterben, und dann bekommen die Kinder das Erbe, aber die Eltern sind nicht mehr da. So ist Freude und Schmerz oft vermischt. Aber hier ist ein Unterschied, Hebräer 7, Vers 8. Und hier zwar nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebt. Und das ist der große Unterschied zu allen weltlichen Beispielen, das ist der große Unterschied zum Alten Bund. Der Erblasser, der Testator, dieser Mann, der die ganze Fülle des Reichtums Gottes besitzt, er stirbt, um uns zu Erben zu machen, aber der entscheidende Unterschied ist,
Er ist auferstanden und er lebt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er stirbt nicht nur, um uns das alles zu geben, sondern er steht auf. Er durchschreitet die Himmel, schafft einen Weg, wo der Gläubige Zugang hat zum Vater, Herz Gottes, durch das Blut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieser Auferstandene gibt uns nicht nur das Erbe, gibt uns nicht nur diese ganze Segensfülle Gottes, sondern jetzt sorgt er auch noch dafür, dass es zur Wirksamkeit kommt. Jetzt sorgt er vom Himmel aus sogar noch dafür, dass es funktioniert. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wisst ihr, was jetzt ist? So einfach. Wir haben den Vertrag. Wir haben einen Rechtsanwalt, einen Sachverwalter, einen Beistand, einen Tröster. Der Herr Jesus, der hier letztendlich durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen hineinführt in das geschriebene Wort. Und was erkennen wir hier? Dass im Himmel ein Zweiter ist. Die Bibel sagt nämlich, es gibt zwei, die hier diese Aufgabe erfüllen. Im 1. Johannes steht das Wort nochmals und dann wird es nicht für den Heiligen Geist gebraucht, sondern für den Herrn Jesus. Wir haben jemanden, der Tag und Nacht im Himmel diesen priesterlichen Dienst für mich und für dich tut, mit einem Ziel, auf das wir endlich beginnen, alles, was uns Gott durch diese Bündnisse gegeben hat, auszuleben in dieser Welt. Auf das Gott mit uns endlich zum Ziele kommt. Aber wisst ihr, das ist wie auf der Bank. Wenn ich heute Abend durch diese Reihe gehen würde, würde ich Kontoauszüge verteilen. Überall würde euer Name draufstehen, es wäre ein Haufen Geld drauf. Und ihr würdet sagen, ja, es freut uns, dass ich das habe und ihr braucht etwas. Es nützt euch erst was, wenn ihr hingeht und es holt. Es nützt nichts vorher. Ihr müsst glauben, dass so ist. Ihr müsst aufgrund von diesem Glauben dorthin gehen, wo es gibt und es euch holen. Und genauso ist es biblisch. Ihr müsst aufgrund dieser Tatsache hingehen an den Platz, wo die Verheißung eingelöst wurde, wo der Bund beschlossen und besiegelt wurde, nämlich zu diesem hohen Priester Jesus Christus. Ihr müsst hingehen und sagen, Herr, hier bin ich. Und dann müsst ihr beginnen, in kindlichem Glaube diese Dinge anzunehmen und auszuleben. Und dann wird es Realität. Und ich denke, ihr versteht dann, was in unserem Text so ganz, ganz als Nebensatz steht. Ihr seid Söhne des Bundes. Was bin ich dankbar, dass ich ein Sohn des Bundes sein darf? Wie Israel, die waren auch Söhne des Bundes. Dass ich eingepropft bin in diese Verheißung. Wisst ihr, dass ich da teilhaftig sein darf. Dass dieses Elend dieser Welt nicht alles ist.